Es ist Mittwoch, der 4. Februar 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Wir beginnen mit einer Durchsage unseres heutigen Werbepartners. E-Rezept? Ganz einfach. Mit der MediNow-App und Ihrer Winkelmann-Apotheke. Lösen Sie Ihr E-Rezept schnell und sicher digital ein mit der MediNow-App und den Winkelmann-Apotheken. Jetzt neu, Ihr E-Rezept deutschlandweit liefern lassen. Egal ob zu Hause, im Urlaub oder im Büro, Ihr Medikament kommt sicher und schnell zu Ihnen. Einfach MediNow-App laden, registrieren, E-Rezept mit der Gesundheitskarte übertragen und kostenlos deutschlandweit liefern lassen. Mehr auf winkelmann-gruppe.de/e-rezept. Ihre Winkelmann-Apotheken, da, wo Sie uns brauchen. Und damit kommen wir zu den Themen in der nächsten Stunde. Das Parlament macht die Gesetze in Deutschland, die Regierung ist zuständig für deren Umsetzung, sollte man meinen. Mit einem aktuellen Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht nun aber seine politischen Ambitionen unter Beweis gestellt. Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung sei zu lasch, quasi nicht ausreichend zur Rettung der Welt und damit schlicht rechtswidrig, so die Richter. Da müsse man nachbessern. Was die Frage aufwirft, wer das Land eigentlich regiert. Wir sprechen darüber mit dem Staatsrechter Dr. Ulrich Vosgerau. Eine ganz ähnliche Frage stellt sich auch bei unserem zweiten Thema. Was sind die Grundrechte noch wert und wer schützt sie, wenn die sogenannten Notstandsgesetze in Kraft treten? Die regeln, was der Staat im Kriegsfall tun darf oder sogar davor im sogenannten Spannungsfall. Dann kann es beispielsweise zu Enteignungen von Privateigentum kommen. Wie wahrscheinlich ist das angesichts der aktuellen Weltlage und was heißt es für den einzelnen Bürger? Zu Gast dazu ist die Rechtsanwältin Annette Heinisch. Und apropos Krieg, auch die Schweizer Armee wäre gern wieder verteidigungsfähig und muss dazu dringend aufrüsten. Das fehlende Geld soll unter anderem mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer in die Kassen gespült werden. Dagegen regt sich Widerstand. Nicht so sehr, weil die Armee das Geld nicht nötig hätte, sondern weil, so Kritiker, dieses auch anders aufgebracht werden könnte. Zum Beispiel, indem der Bund bei sich selbst spart. Mein Kontrafunk-Kollege Philipp Gut wird die aktuelle Debatte analysieren. Und wie man aus einem schön gespiesenen Antisemitismusfonds so ziemlich das Gegenteil der Ursprungsidee macht, das erleben wir derzeit in Berlin. Markus Fahlefeld kommentiert den ideologisch bedingten Rohrkrepierer. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Was ist wichtiger, Klimaschutz oder die Demokratie? Diese Frage stellt sich nach dem jüngsten Urteil aus Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung für rechtswidrig erklärt. Es sei zu vage, zu lückenhaft, schlichtweg nicht ausreichend, um die gesetzlichen Ziele bis 2030 zu erreichen. Während Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe jubeln, sind andere beunruhigt. Kritiker sprechen von einem Coup der Justiz und einem beispiellosen Durchgriff der Gerichte in die Gestaltungsmacht des Parlaments. Wenn Richter anfangen zu berechnen, wie viele Millionen Tonnen CO2 ein Gesetz einsparen muss, stellt sich für viele die Frage, wer regiert dieses Land denn eigentlich noch, der Deutsche Bundestag oder vielleicht doch die hohen Gerichte? Darüber spreche ich jetzt mit dem Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau. Guten Tag, Herr Vosgerau.
Schönen guten Tag.
Das Bundesverwaltungsgericht hat also entschieden, das Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung ist unzureichend. Es fehlen an konkreten Maßnahmen, um die CO2-Lücke von 200 Millionen Tonnen bis 2030 zu schließen. Herr Vosgerau, als Jurist, ist dieses Urteil aus Ihrer Sicht ein ganz normaler korrektiv-juristischer Vorgang oder haben wir hier eine neue Qualität der Einmischung in die Politik?
Also normal ist es auf jeden Fall nicht, aber andererseits wird mit diesem Urteil jetzt des Bundesverwaltungsgerichts keine völlig neue Qualität begründet. Es lässt sich auf jeden Fall sagen, hier ist gerade etwas schiefgegangen, also auch und gerade aus Sicht der Bundesregierung. Es ist so, Hintergrund dieser ganzen Rechtsprechung ist ja immer der wirklich grundstürzende Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts, bereits vom 24. März 2021. Dieser Klimaschutzbeschluss Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hat eine völlige Grundrechtsrevolution begründet. Er hat die Grundrechte von Abwehrrechten gegen den Staat umdefiniert in ein knappes Gut, das vom Staat verteilt werden muss, und zwar intergenerationell. Und weil eben jeglicher menschlicher Freiheitsgebrauch immer mit CO2-Ausstoß verbunden sei, sagte damals schon das Bundesverfassungsgericht, müsse eben der Gesetzgeber jetzt schon rigide CO2 einsparen, weil künftigen Generationen sonst gar keine grundrechtliche Freiheit mehr gewährleistet werden könne. Es hat damals 2021 das Bundesverfassungsgericht de facto ein neues Staatsziel erfunden, das da noch gar nicht in der Verfassung drin gestanden hatte, nämlich die Klimaneutralität. Und es hat de facto auch eine Verfassungsänderung durchgesetzt, die 2018 bereits von den Grünen im Deutschen Bundestag vorgeschlagen worden war, aber keine Mehrheit gefunden hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat sich damals also als Verfassungsgeber betätigt und hat wirklich die Grundrechtsordnung völlig revolutioniert. In der Sache wurde damals die Bundesregierung und die ganze Bundesrepublik Deutschland verurteilt, das Klimaschutzgesetz, das es ja schon gab, beträchtlich nachzuschärfen und ganz konkrete Einsparziele in das Klimaschutzgesetz reinzuschreiben. Das geschah also, aber es zeigte sich bald, dass diese Klimaschutzziele, die aufgrund des Klimaschutzbeschlusses von 2021 in das Klimaschutzgesetz reingeschrieben worden waren, dass die überhaupt nicht einhaltbar waren. Und weil sich das abzeichnete, dass die Regierung die gar nicht einhalten konnte, verklagten dann die Deutsche Umwelthilfe und auch der BUND die Bundesregierung vor den Verwaltungsgerichten und haben dann bereits am 16. Mai 2024 vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg haushoch gewonnen. Denn es stand ja alles so im Klimaschutzgesetz und bereits das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte dann, das war die Vorgängerinstanz zu diesem jetzigen Urteil, hat die Bundesregierung dann verpflichtet, drakonische Klimaschutzziele, Klimaschutzmaßnahmen ins Werk zu setzen. Es zeichnet sich ab, dass wegen einer Verfehlung der sogenannten Sektorenziele jetzt wohl bald Tempobeschränkungen auf allen Straßen kommen müssten und auch radikale Einschränkungen der Beheizung von Häusern. Nun sah damals schon die Ampelregierung, dass sie dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichts hin oder her diese Ziele trotzdem nicht einhalten konnte, also ohne eine soziale Revolution auszulösen. Und deswegen hat sie schon parallel zu den Verhandlungen vor dem Oberverwaltungsgericht eine Gesetzesänderung ins Werk gesetzt und hat also den Bundestag dazu angehalten, das Klimaschutzgesetz wieder zu entschärfen. Es hatte verschärft werden müssen wegen des Klimaschutzbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Und jetzt wurde es also 2024 wieder entschärft. Der Bundestag hat das am 17. Mai 2024 beschlossen, einen Tag nach diesem Urteil des Oberverwaltungsgerichts. Damit sollte sozusagen dem absehbaren Urteil des Oberverwaltungsgerichts der Wind aus den Segeln genommen werden. Gleichzeitig ist die Bundesregierung gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Revision gegangen zum Bundesverwaltungsgericht. Offenbar in der Hoffnung, dass die Revision jetzt zu ihren Gunsten ausgehen müsse, denn die Bundesregierung ist ja, wie gesehen, in einer besonderen Situation. Sie kann zwar einerseits verklagt werden von den Umweltschutzverbänden, aber andererseits kann sie auch disponieren über die Gesetze, nach denen Gerichte urteilen müssen. Sie hat ja das Gesetz verändert. Und interessanterweise, diese Operation hat jetzt nicht zu dem Ziel geführt, offenbar, das erreicht werden sollte. Denn auch das Bundesverwaltungsgericht hat ungeachtet der Tatsache, dass ja das Klimaschutzgesetz beträchtlich entschärft worden war, jetzt immer noch mal den Umweltschutzverbänden, also Deutsche Umwelthilfe und BUND, Recht gegeben und hat jetzt gesagt, es mag ja sein, dass diese Sektorenziele im Hinblick auf Straßenverkehr und im Hinblick auf Wohnungsbeheizung jetzt nicht mehr so im Klimaschutzgesetz drinstehen. Was aber nach wie vor drinsteht, ist eben dieses nationale Klimaziel, dass bis 2030 die CO2-Emissionen um 65% gesenkt werden müssen gegenüber dem Stand von 1990. Da steht nach wie vor drin. Und deswegen seien jetzt ungeachtet der Entschärfung des Klimaschutzgesetzes radikale, drakonische Maßnahmen alsbald ins Werk zu setzen und eben bis 2030 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent einzusparen. Tja, das ist jetzt die Situation.
Jetzt gibt es auch radikale Kritik. Einige nennen das Ganze einen schockierenden Eingriff in die Gewaltenteilung. Die Neue Zürcher Zeitung zieht den Vergleich zu einem Gerichtspräsidenten, der sich, Zitat, zu den Klimaklebern auf die Straße legt. Ist das etwas gar bildhaft vereinfachend oder haben wir hier wirklich eine Justiz, ein Gericht, das Politik macht?
Nun, diese Beobachtungen sind ja durchaus richtig, aber die Revolution ist nicht am 29. Januar 26 vom Bundesverwaltungsgericht losgetreten worden, sondern eben bereits am 24. März 21 vom Bundesverfassungsgericht. Und alles, was seither gekommen ist, also die Rechtsprechung erst des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg als Berufungsinstanz zum Verwaltungsgericht Berlin und jetzt eben des Bundesverwaltungsgerichts, das liegt ja alles haargenau in der Spur des Klimaschutzbeschlusses und ist insofern konsequent. Hintergrund des Klimaschutzbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts ist es meines Erachtens, das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, wird zu wenig gesehen, das Bundesverfassungsgericht hat schon seit Jahrzehnten befürchtet, mit der Zeit immer mehr marginalisiert zu werden als politischer Akteur, etwa durch den Europäischen Gerichtshof. Und dagegen hat es schon immer angekämpft mit verschiedenen Methoden. In der Vergangenheit hat es den EuGH frontal angegriffen durch Entscheidungen wie Maastricht-Urteil, Lissabon-Urteil, wo also das Bundesverfassungsgericht die Kompetenzen des EuGH sozusagen in Frage gestellt hat und für sich selber diese Kompetenzen reklamiert hat. Dem ist allerdings die Politik dann entgegengetreten und hat dem Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, dass es hier zu weit geht und dass es von der Politik entmachtet werden würde, wenn es so weitermacht, sozusagen frontal den EuGH und die europäische Integration anzugreifen. Und deswegen hat sich das Bundesverfassungsgericht neue Wege überlegt, seine internationale politische Bedeutung herauszustreichen, ohne auf direkten Konfrontationskurs mit den politischen Eliten zu gehen. Und die Lösung, die es gefunden hat, war eben diese totale Hinwendung zum Klimaschutz. Es ist bezeichnet, dass der Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts auch gleich nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Französisch und auf Spanisch übersetzt und veröffentlicht worden ist. Das ist der Versuch des Bundesverfassungsgerichts, sich als international relevanter politischer Akteur wieder in Erinnerung zu rufen und in Szene zu setzen.
Es ist die Rede von schwerwiegenden Freiheitseinbußen, die drohen, wenn wir heute nicht genug tun fürs Klima. Die Richter in Leipzig haben sogar gesagt, dass bis 2030 praktisch jegliche Freiheit nicht garantiert sei, weil fast alles Emissionen verursache. Ist denn das noch Grundgesetz, wie wir es kennen, oder schon eine ökologische Transformation? Ist das Gericht überhaupt kompetent, solche Beurteilungen anzustellen?
Vom Ursprung her sicherlich nicht, denn als die wesentlichen Weichen gestellt worden sind im Jahr 2021, stand das Wort Klimaschutz oder Klimaneutralität nicht im Grundgesetz drin. Das ist einfach hineinfantasiert worden in das Staatsschutzziel Umweltschutz, wobei auch das Staatsschutzziel Umweltschutz nie geeignet war, die Grundrechte in Frage zu stellen, sondern es gebot eben nur, Umwelt- und Tierschutz in Gemäßheit der Grundrechte zu verfolgen. Inzwischen hat sich ja die Lage insofern geändert, als dass es die Verfassungsänderung gab im März 2025, wo ja seinerzeit der eigentlich gar nicht mehr zuständige Bundestag, der dann nochmal, obwohl er eigentlich abgewählt worden war, zusammengerufen wurde, um die Verfassung zu ändern. Und da hat er ja nicht nur dieses Sondervermögen beschlossen, sondern hat auch in den neuen Artikel 143h des Grundgesetzes dieses Ziel Klimaneutralität und zwar bis 2045 ins Grundgesetz reingeschrieben. Wir sehen hier die Parallele zu dieser neuen Debatte, wo jetzt diese beiden CDU-CSU-Ministerpräsidenten und der eine Kandidat, diese Drei-Löwen-Allianz, jetzt gesagt hat, sie wollen zumindest Klimaneutralität erst bis 2050, wie es auch die Europäische Union vorsieht, und nicht schon bis 2045. Dem steht aber entgegen, dass das Jahr 2045 also jetzt sogar ins Grundgesetz hineingeschrieben worden ist, als nationales Ziel der Klimaneutralität. Dennoch sind diesen Entwicklungen der Rechtsprechung, die ja auch vom Ausgangspunkt her schon nicht berechtigt gewesen sind und vom Ausgangspunkt her schon ein völliger Übergriff gewesen sind in die Kompetenzen des Parlaments und vor allem des verfassungsändernden Gesetzgebers, denen ist ja heute endgültig die Grundlage entzogen. Weil 2021 hätte der eine oder andere ja noch glauben können, dass sich jetzt auf der Pariser Klimaschutzkonferenz bereits von 2015 so eine Art Weltallianz zur CO2-Vermeidung gebildet habe. Diese Weltallianz, wenn sie denn jemals bestanden habe, die besteht ja nicht mehr, denn es ist ja heute klar, China sagt inzwischen offiziell, es will frühestens im Jahre 2060 CO2-neutral werden, wenn das denn stimmt. Indien wird es frühestens im Jahre 2070 werden und die USA haben erklärt, dass sie dieses Ziel der CO2-Neutralität überhaupt gar nicht mehr verfolgen würden. Und das ändert natürlich die Geschäftsgrundlage. Bereits im Klimaschutzbeschluss vom Jahr 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht ja sehr wohl die Problematik erkannt und diskutiert in der Entscheidung, dass ja die Welt-CO2-Lage und die Weltklimalage von Deutschland aus ohne ohnehin nicht beeinflusst werden könnte, weil wir ja nur für knapp 2% der weltweiten CO2-Emissionen überhaupt verantwortlich sind. Auch diese 2% sind uns nicht allein zuzurechnen. Wir sind ja nach wie vor eine Exportnation. Das heißt, hier wird viel produziert für andere Länder. Das macht bestimmt die Hälfte aus. Das heißt, selbst wenn wir Deutschland komplett deindustrialisieren, führt das nicht zu einer Verringerung des Welt-CO2-Ausstoßes, sondern führt immer nur dazu, dass die industrielle Produktion dann eben in andere Länder wegverlagert wird und dort umso mehr CO2 produziert wird, als in Deutschland produziert werden würde.
Nun will die Bundesregierung ein neues Programm vorlegen, das alle Defizite rund um den Klimaschutz ausräumen soll. Was erwarten Sie davon oder befürchten Sie davon? Wird jetzt einfach dieser Richterspruch politisch umgesetzt?
Das ist im Großen und Ganzen nicht vorstellbar. Und dass das nicht vorstellbar ist, hat ja im Jahre 2024 sogar die Ampelregierung erkannt, die ja ansonsten dem Klimaschutz völlig vorbehaltlos gegenüberstand. Aber selbst die Ampelkoalition hat erkannt, wir können quasi nicht von einem auf den anderen Tag das Beheizen von Wohnungen und Häusern mit fossilen Brennstoffen wie eben Erdgas oder so verbieten oder unterbinden. Das ist ja technisch gar nicht möglich. Und auch von einem Tempolimit auf den Autobahnen verspricht man sich eigentlich nicht viel. Also ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt konkret passieren soll, um diese 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent irgendwie einzusparen. Die einzige Hoffnung ist eigentlich, aber ich gebe zu, das ist eine trügerische Hoffnung. Das Problem war von Anfang an, dass dieser Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts, der der ganzen Sache zugrunde liegt, dass der schwer wieder aus der Welt zu schaffen ist. Der einzige Weg, ihn aus der Welt zu schaffen, wäre eigentlich eine Verfassungsänderung mit 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, wo eben beispielsweise der Artikel 20a des Grundgesetzes, das Staatsziel Umweltschutz, verändert wird und da eben klargestellt wird, dass sich mit diesem Staatsziel keine konkreten Verpflichtungen des Staates CO2 zu verhindern, verbinden. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass das Bundesverfassungsgericht sein Urteil selber widerruft, nachdem es erkannt hat, dass das praktisch nicht durchzusetzen ist und auch überhaupt nichts bringt. Also nur Deutschland deindustrialisiert, aber das dann völlig sinnlos. Aber ich gebe zu, das ist eine sehr optimistische Hoffnung, auf die sich erfüllt, das weiß man nicht.
Das Urteil des Deutschen Bundesverwaltungsgerichts zum Klimaschutzprogramm der Regierung und wie es weitergeht. Informationen dazu gab es vom Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Es ist morgen, Sie öffnen Ihren Briefkasten und finden Post vom Verteidigungsministerium. Nicht etwa mit Werbung für den Dienst an der Waffe oder einen Tag der offenen Tür in der Kaserne, sondern mit der nüchternen Mitteilung, dass der Staat im Ernstfall Ihr Auto, Ihr Boot oder sogar Ihr Haus beanspruchen kann. Das ist in Norwegen gerade Realität geworden. Über 13.000 Bürger erhielten dort sogenannte Requisitionsbescheide. Die Botschaft ist klar, wenn es hart auf hart kommt, sprich ein Krieg droht, gehört Ihr Eigentum erst einmal der Allgemeinheit. In Deutschland ist es seit Jahrzehnten still um die sogenannten Notstandsgesetze von 1968. Aber was, wenn der Ernstfall eintritt? Kann die Bundesregierung die Bürger einfach enteignen? Dürfen sie zur Arbeit in der Rüstungsindustrie verpflichtet werden? Und was bleibt dann eigentlich noch von unseren Grundrechten übrig? Zu diesen Fragen begrüße ich jetzt die Rechtsanwältin Annette Heinisch, die bei Konterfunk auch für die Sendung «Der Rechtsstaat» tätig ist. Guten Tag, Frau Heinisch.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Frau Heinisch, der Staat holt sich, was er braucht im Kriegsfall. In Norwegen sind Ankündigungen dieser Art, wie gesagt, bereits Realität. In Deutschland ist derzeit die Steuerrechnung noch das Unangenehmste, was im Briefkasten liegen kann. Liegt jetzt das an einer völlig anderen Rechtslage hier oder ist es einfach bisher noch nicht passiert?
Die Rechtslage ist relativ ähnlich, übrigens auch in der Schweiz und auch in Österreich. Im Kriegsfall hat jeder Staat weitgehende Eingriffsbefugnisse, auch wenn sie im Einzelfall unterschiedlich geregelt sind. Ich bin jetzt kein Experte, was norwegisches Verfassungsrecht angeht, aber im Prinzip kann man ähnlich wie in Norwegen auch hier vieles beschlagnahmen, requirieren oder Eigentumsbefugnisse vorübergehend einschränken, wobei ich eines sagen muss, Artikel 14 Grundgesetz, welches ja das Eigentum schützt, hat immer auch eine soziale Komponente. Das bedeutet, auch jetzt sind schon Enteignungen für die Allgemeinheit zulässig. Ich habe selbst Fälle so gehabt, vor gar nicht so langer Zeit. Da ging es um Fahrradwege und da wurden Menschen enteignet, natürlich gegen Entschädigung. Das heißt, auch in einem Nicht-Kriegsfall haben Staaten unter Umständen Eingriffsrechte, die sie auch durchaus nutzen.
Wenn man jetzt ein bisschen nachliest, wann denn solche Maßnahmen ausgelöst werden könnten, dann ist oft vom sogenannten Spannungsfall die Rede. Was verbirgt sich juristisch hinter diesem Begriff Spannungsfall?
Spannungen fangen an, bevor der Krieg kommt. Also man hat, als man das Grundgesetz gemacht hat, auch noch nicht an verschiedene Arten hybrider oder sonstiger Kriegsführung gedacht, sondern noch relativ old school, wie man es auch in Russland gesehen hat. Da kommt ein Truppenaufmarsch. Man sieht, da passiert irgendetwas und man hat auch entsprechende Äußerungen gesehen. Quasi die Blechbüchsenarmee kommt da auf und die ganzen Zinnsoldaten oder sonst was stehen dann da und dann denkt man sich, ja, ein Tag zu spät kann zu spät sein. Bereiten wir uns einmal darauf vor, was ist, wenn der jetzt wirklich wahrmacht. Das ist im Prinzip ja nichts Schlimmes. Eigentlich halte ich das sogar für sehr sinnvoll, dass man bereit ist, weil man möglicherweise damit sogar einen Krieg verhindern kann, wenn der Gegner sieht, die Kosten sind zu hoch und die sind wirklich gut gewappnet. Das ist nicht nur eine Frage der Aufrüstung, sondern auch dann der Bereitschaft, etwas zu tun. Dann kann der sich das möglicherweise noch einmal überlegen. Jedenfalls ist es ein bisschen zu spät, wenn der Krieg anfängt, mit irgendwelchen Vorbereitungen zu beginnen. Das ist der Spannungsfall. Das heißt, ich sehe, die Lage wird brenzlig und ich werde schon mal einige Maßnahmen ergreifen. Das muss dann allerdings auch beschlossen werden im Bundestag. Es ist ein bisschen anders, wenn der Kriegsfall eintritt. Eigentlich braucht man ja immer eine Feststellung auch des Bundestages mit Zustimmung des Bundesrates. Oder wenn das nicht geht, ein gemeinsamer Ausschuss, der dann gebildet wird. Allerdings gibt es auch in Deutschland zumindest die Möglichkeit, dass wenn der Krieg da ist, das heißt, man wird beschossen, bebombt, irgendetwas, dann wird der Krieg quasi festgestellt in dem Moment, wo der Angriff beginnt. Auch das sieht unser Grundgesetz vor. Es sieht nicht vor, dass dann die Politiker erst einmal sich zur Beratung zurückziehen und überlegen, ist denn das ein Angriff? Nein, also dann ist der Krieg eingetreten. Automatisch. Und der Spannungsfall, wie gesagt, das ist die Situation zuvor, wenn man die Vorbereitungshandlungen sieht und sich darauf einrichten will. Die kann man aber auch wieder zurücknehmen. Das ist ja nicht das Problem.
Der Spannungsfall ist also eine Art Vorstufe zum Verteidigungsfall. Jetzt, wenn die feindlichen Truppen im Land stehen, dann stellt sich gar keine Frage mehr. Da herrscht Krieg. Aber alles vorher, dieser Spannungsfall, das ist auch so ein bisschen atmosphärisch. Also wie weit ist das bereits gediehen mit dieser Vorstufe zum Verteidigungsfall? Das heißt ja auch, man hat hier einen Interpretationsspielraum. Als Juristin haben Sie keine Mühe, wenn es dann um Enteignung und Ähnliches geht, dass die Politik hier eben frei interpretieren kann, ob es schon Spannungen gibt oder nicht?
Die Politik kann sicherlich nicht frei interpretieren, sondern es muss in einem Sachverhalt begründet sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich sehe, dass Kambodscha uns morgen angreifen will, also rufe ich heute den Spannungsfall aus. Da würde man sicherlich eher den Geisteszustand der Politiker untersuchen. Ich brauche also einen sachlichen Anknüpfungspunkt. Dann ist aber noch die nächste Frage. Das eine ist die Seite des Tatbestandes und das andere ist die Seite der Rechtsfolgen. Quasi einmal die linke Seite der Gleichung und einmal die rechte Seite der Gleichung. Wenn ich einen Spannungsfall sehe, kann ich noch nicht wild enteignen oder zum Beispiel Mobilitätskontrollen machen, was ja auch im Sicherstellungsgesetz nach der von Ihnen erwähnten Notstandsverfassung gibt es ja diverse Sicherstellungsgesetze, wo man dann Vorrang für Militärfahrzeuge machen kann oder man kann auch Autos beschlagnahmen, wenn es denn sein muss, wenn es ein Spezialfahrzeug ist. Alles so etwas. Diverse Möglichkeiten gibt es, aber die müssen verhältnismäßig sein. Sie müssen natürlich der Lage angepasst sein. Und es gibt durchaus weitergehende Möglichkeiten im Kriegsfall, aber auch selbst dann. Eine Enteignung zum Beispiel muss immer entschädigt werden, ob es für den Fahrradweg ist oder im Kriegsfall. Eine vorläufige Festsetzung der Entschädigung ist im Kriegsfall möglich, weil das natürlich alles unter etwas anderen Bedingungen abläuft. Aber es muss immer eine Entschädigung erfolgen. Und im Spannungsfall ist dafür ja nun überhaupt noch gar kein Raum. Alles das ist immer noch unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu sehen. Alle Freiheitsbeschränkungen müssen verhältnismäßig sein. Und wenn ich nur, in Anführungszeichen, einen Spannungsfall habe, so weitgehende wilde Maßnahmen zu machen, das wäre vollkommen außerhalb dessen, was geeignet, erforderlich und zumutbar ist.
Wenn es dann aber soweit ist, dass Enteignungen möglich sind, diese Requisition, wenn der Staat im Ernstfall meinen Geländewagen oder mein Lagerhaus braucht, kann er sich das einfach nehmen oder habe ich da noch irgendwelche Mittel, um zum Beispiel zu belegen, dass ich das zum Überleben brauche und bin ich komplett enteignet oder ist das eine Leihgabe auf Zeit?
Zur letzten Frage, das kommt darauf an. Zur ersten Frage, nein, Sie sind natürlich nicht rechtlos gestellt. Das wird alles auch und kann und muss gerichtlich überprüft werden. Und ja, Sie haben die Möglichkeit zu sagen, dass Sie das zum Überleben brauchen. Das war übrigens auch im Zweiten Weltkrieg nicht anders. Diejenigen, die ihre Fahrzeuge zum Beispiel zum Überleben brauchten, weil sie ein Geschäft hatten, Lebensmittel ausfahren mussten oder irgend so etwas, dann wurde es als kriegswichtig angesehen und dann wurde auch nichts beschlagnahmt oder requiriert. Das waren mehr über Privatfahrzeuge. Dasselbe ist ja auch zum Beispiel, wenn man irgendeine kriegswichtige Sache macht, dann nicht eingezogen wird zum Wehrdienst beziehungsweise zur Verteidigung des Vaterlandes, wie es immer so schön heißt, sondern dass man dann auch einfach zu Hause weiterarbeiten kann. Das gilt zum Beispiel für viele Ärzte, das gilt für Verwaltung, das gilt aber auch für die Rüstungsindustrie, denn es nützt nichts, Soldaten an der Front zu haben, wenn sie weder Munition noch Waffen haben. Das bedeutet, hier muss man schon unterscheiden und das kann man auch einwenden, gerade bei kleineren Geschäften, bei Unternehmen. In Bauernhöfen hatte man das früher, die konnten also ihre Traktoren und sonstigen Fahrzeuge durchaus behalten. Und das wird auch in Zukunft so sein. Einfach, es geht von dem Ganzen, geht es ums Überleben. Es geht schlicht ums Überleben. Und nur das, was zum Überleben notwendig ist und nur in diesem Umfang hat der Staat das Recht, da einzugreifen.
Bleiben wir gleich beim Stichwort Unternehmen. Das betrifft ja jetzt alles Privatpersonen, was wir bis jetzt besprochen haben. Aber wie sieht es mit der Wirtschaft aus? In Fachkreisen ist sogar von einer möglichen Umstellung auf eine Art Planwirtschaft die Rede. Also müssten Unternehmen gewissermaßen damit rechnen, dass der Staat bestimmt, was produziert wird und wohin die Mitarbeiter geschickt werden. Blüht auch das in diesem Fall?
Böse Zungen könnten sagen, wo ist der Unterschied zu heute? Unter anderen Gesichtspunkten, wir kämpfen ja das Klima, sehr viel anderes auch jetzt nicht. Im Kriegsfall ist das in der Tat möglich, dass dann gesagt wird, hier, du produzierst jetzt nicht Autos, sondern Panzer, du produzierst, wie es in diesem Loriot-Sketch war, nicht Mozart-Kugeln, sondern echte Kugeln. Das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, alles in dem Rahmen, dass die Versorgung der Bevölkerung und die Verteidigung sichergestellt wird. Schutz, Versorgung und Verteidigung, das ist eigentlich dieser Dreiklang, unter denen all diese Grundrechtseinschränkungen stehen. Das heißt, ich kann und werde als Staat alles tun, damit wir überleben können, als Staat überleben können. Und nur insoweit, aber immer auch insoweit sind Einschränkungen möglich. Und das gilt natürlich auch für Unternehmen, ja.
Nun nützen Fahrzeuge und Gebäude wenig, wenn man nicht Leute dazu noch hat, die man ebenfalls braucht. Ein Thema, das viele bewegt, ist die Wehrpflicht. Würde die im Spannungsfall automatisch auch wieder aufleben?
Ja, ganz einfache Antwort, ja. Es gibt sogar einen großen Dissens darüber, ob man im Kriegsfall ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung hat. Die einen sagen, gerade für den Fall ist er irrelevant, diese Kriegsdienstverweigerung. Andere sagen, in dem Fall fällt sie weg. Das wurde jetzt gerade erörtert bei ukrainischen Flüchtlingen, die sich dem Kriegsdienst entzogen haben, dem Dienst an der Waffe, die dann auch zurückgeschickt werden konnten. Das ist nach europäischem Recht durchaus möglich. Aber im Prinzip muss man dann ran. Also da hilft nicht viel. Das heißt also, wir haben immer so diese Idee, der Mann an die Waffe und die Frauen können dann zum Beispiel aber auch zu anderen Diensten herangezogen werden, zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Munitionsfabriken, was auch immer. Also es ist nicht so, dass Frauen dann ungeschoren davon kommen, sondern oft etwas anderes machen.
Gut, dann nimmt man mir das Auto weg und ich nehme eben das Fahrrad zum Einkaufen. Aber im Verteidigungsfall können ja auch Grundrechte wie das Brief- und Postgeheimnis oder die Freizügigkeit eingeschränkt werden. Da bleibt dann vom Rechtsstaat aber schon nicht mehr viel übrig.
Der Rechtsstaat besteht dann darin, diese ganzen Einschränkungen zu überprüfen, ob die rechtmäßig sind. Hinzu kommt, dass der Rechtsstaat nicht bedeutet, dass ich nicht auch Einschränkungen meiner Grundrechte in einem Kriegsfall zum Beispiel hinnehmen muss. Wenn es um das Überleben des Staates als solches geht, dann sind schon noch andere Sachen möglich. Es ist immer die Frage, geht es um das Überleben? In dem Moment, wo wirklich kriegerische Auseinandersetzungen kommen, ist das eigentlich nicht mal mehr so zweifelhaft. Das Problem lag meines Erachtens eher in der Vergangenheit, wo wirklich sehr gravierende Einschränkungen der Grundrechte und auch der Freiheit des einzelnen Bürgers erfolgt sind, in Situationen, ich erwähnte jetzt Klima, wo wirklich auch weitgehende Steuerung der Wirtschaft erfolgt unter dieser Überschrift, oder bei Corona, da sind ja kriegsähnliche Zustände hier offensichtlich gewesen, da konnte man ja alles Mögliche einschränken und das Vertrauen in den Rechtsstaat, das zu überprüfen und zu korrigieren. Dieses Vertrauen ist meines Erachtens weitgehend erodiert.
In Norwegen hat man jetzt bereits angefangen, mal vorsichtshalber vorzuspuren. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in Deutschland ein? Sind wir rechtlich zumindest auf Szenarien vorbereitet, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schienen, dass man also den Knopf drücken kann? Das geht ebenfalls los mit diesen Maßnahmen.
In vielen Staaten ist man schon sehr viel weiter. In Norwegen hat man auch teilweise durchaus in den Grenzregionen noch intensiver mit den Bewohnern dort gesprochen und die Grenzregion zu Russland gesichert. In Finnland ist dasselbe der Fall. Es ist in sämtlichen Baltenstaaten, also vor allen Dingen in Estland, der Fall gewesen. Mittlerweile überlegt man auch in Litauen und Polen, den Suwalki-Korridor da ein Übungsgebiet rauszumachen, damit die Russen da nicht so einfach durchkommen, beziehungsweise dass dann dort Truppen sind. Das heißt, all diesen Ländern ist sehr bewusst, dass eine Kriegsgefahr droht und dass die keineswegs rein theoretisch ist. Das ist ihnen eigentlich schon seit 2014 bewusst. Da hat auch Schweden umgeschaltet. Das war der erste Ukraine-Feldzug, den Russland gestartet hat. Von dem Zeitpunkt an hat Schweden auch seine Verteidigung wieder hochgefahren. In Deutschland ist sie weiter runtergefahren. Wir haben in Deutschland, was das angeht, keine sehr ausgeprägte Sicherheitskultur. Ich glaube, in Wurkenkreisen würde man sagen, die Awareness fehlt dafür. Das ist woanders anders. Und wenn man die Länder angreift, haben wir relativ gute Karten, weil die sind besser vorbereitet. Die haben zwar keinen Spannungsfall, aber sie haben sich darauf vorbereitet. In Deutschland diskutieren wir, verurteilen wir, sind sehr betrübt über irgendetwas und fordern immer alle Seiten zur Mäßigung auf. Und das ist wirklich das, was weitgehend passiert. Das heißt, wahrscheinlich würden wir in einem solchen Fall relativ unvorbereitet getroffen werden und dann kann es wiederum passieren, dass wieder zu Überreaktionen gegriffen wird. Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde die Sicherheitslage aber nicht als rosig bezeichnen und fände es eigentlich besser, wenn das so vorbereitet wäre und die Bürger mit einbezogen würden, dass es eben nicht zu irgendwelchen Überreaktionen kommt oder kommen muss. Weil man, wie Frau Merkel bei Corona, die ist nach Davos gereist, während in China die Bürgersteige hochgeklappt wurden und hat sich darum überhaupt nicht gekümmert. Und hinterher hat sie dann alle möglichen Maßnahmen vom Zaune gebrochen. Das kommt dann oft, wenn man eine Sache nicht rechtzeitig, ruhig, mit kühlem Blick und Vernunft sachgerecht behandelt.
Staatliche Enteignungen im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Zu Gast war die Rechtsanwältin Annette Heinisch. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Idee des Berliner Senats nach dem Massaker der Hamas im Oktober 2023 war ja schön und edel. Einen Fonds gegen Antisemitismus einrichten. Nur, was wurde daraus inzwischen? Markus Fahlefeld weiß mehr.
Man kann nicht behaupten, dass der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU, gerade einen Lauf hat. Erst spielt er Tennis, während seine Stadt mit einem Terroranschlag und großflächigen Stromausfall zu kämpfen hat. Dann wird er beim Lügen erwischt, hat er noch behauptet, sich während der Krise in seinem Arbeitszimmer im wahrsten Sinne eingeschlossen zu haben. Und dann bettelt er um Salz, weil sich seine Berliner massenhaft auf eisglatten Straßen verletzen, der Einsatz von Salz in der deutschen Hauptstadt jedoch verboten ist. Ein schöneres Gesicht für Lüge, Feigheit und Inkompetenz in der Politik gibt es momentan in Deutschland nicht zu bewundern. Von einem Rücktritt ist Kai Wegner dennoch weit entfernt, würde das doch die schönen, stabilen Verhältnisse, die den Deutschen scheinbar so wichtig sind, untergraben, von wegen Gefahr von rechts und so. Nun hat Berlin einen weiteren Fall, der in jenen kai-wegnerischen Abgrund der systemischen Inkompetenz blicken lässt. Nach dem 7. Oktober 2023 und dem Hamas-Massaker in Israelis gingen viele Berliner auf die Straße, um ihre Freude darüber zum Ausdruck zu bringen. Das veranlasste den Berliner Senat, einen Antisemitismusfonds aufzulegen, der immerhin mit 20 Millionen Euro bestückt war. Er sollte 2024 und 2025 Initiativen gegen Antisemitismus fördern. Allein hier wird schon der Irrsinn in diesem Land deutlich, dass sich erst begeistert mit Antisemiten fluten lässt, um dann Förderprogramme gegen Antisemitismus aufzulegen. So nimmt es auch nicht Wunder, dass diese Unsummen an Geld mitnichten dazu geführt haben, dass ein Klima von Nettigkeit Juden und Israelis gegenüber Einzug in Berlin gehalten hätte. Die Berliner Universitäten wurden dennoch vom Palästina-Mob besetzt, die Hörsäle verwüstet und jüdische Studenten krankenhausreif geprügelt. Das alles unter dem Schutz der Universitätspräsidenten und vor allem Präsidentinnen, die bekanntlich direkten Zugang zum Senat haben und von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Langsam weiß man auch, warum all die schönen Gelder wirkungslos verpufften. Denn das Geld floss gar nicht an Initiativen, die Erfahrung haben im Kampf gegen Antisemitismus. Stattdessen wurden genau die Initiativen gefördert, die sich beim bunten Fluten mit Antisemiten so hervorgetan haben. Irgendwann wurde der Haushaltstitel nämlich von Projekte gegen Antisemitismus erweitert zu Projekte gegen Antisemitismus und zur Förderung des interreligiösen Dialogs. Das ist die Chiffre für allerlei Unterstützung auch islamischer Initiativen, denn fortan sollten auch Projekte gegen, wörtlich, antimuslimischen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung gefördert werden. Kurzum, es ging nicht mehr um Antisemitismus, sondern, wie es heißt, um einen breiten Ansatz der Engagement- und Demokratieförderung. Das umfasst dann eh alle, die sich gegen rechts, gegen die AfD, gegen Rassismus, gegen Hass und Hetze und für Buntheit und Islam einsetzen. Resiliente Demokratie lautet das Zauberwort, das zwar nichts mehr mit Antisemitismus zu tun hat, das aber auch Parteigänger und Projekte von CDU-Haushaltspolitikern förderte. E-Lastenfahrräder wurden dann genauso mit dem Geld angeschafft wie Bücher für Bibliotheken von Autoren, die Israel gerne einen Kolonialstaat schimpfen. Das sicher lustigste Projekt im Förderprogramm gegen Antisemitismus trägt dann den Namen Maßnahme zur Teilhabe von Sehbehinderten und Blinden an der Theaterkultur. Nein, das ist kein Witz gewesen. Politik und Parteien haben sich diesen Staat und das Steuergeld der Bürger zur Beute gemacht und verteilen es untereinander. Die Leidtragenden, die Juden und Israelis in Berlin. Aber dass es dem Berliner Senat unter einer CDU-geführten Regierung je um sie gegangen wäre, durfte man eh bezweifeln. Jetzt weiß man es. Jedem Holocaust-Gedenktag Stolperstein und nie wieder zum Trotz. Wenn in Berlin im nächsten Jahr gewählt wird, stehen die Chancen für die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, Elif Eralp, neue Bürgermeisterin der Stadt zu werden, sehr gut. Das scheint ein Muster in den Großstädten des Westens zu sein, wie es New York vorgemacht hat. Ist erstmal eine kritische Masse an staatlichen Leistungsempfängern, von Politikern über Professoren und Studenten bis hin zu Künstlern und sogenannten Bürgergeldempfängern überschritten, kippt eine Stadt in den Sozialismus. Und der ist immer woke, antikolonial und gegen Israel. Man kann nur hoffen, dass dann Bayern, Baden-Württemberg und Hessen die Reißleine beim Länderfinanzausgleich ziehen und Berlin in die Insolvenz stürzen lassen. Verdient hat sich das diese Stadt schon jetzt unter einem CDU-Bürgermeister.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Die Welt ist unsicherer geworden und auch die Schweiz muss reagieren. So lautet das Credo aus dem Bundeshaus. 31 Milliarden Franken zusätzlich fordert die Landesregierung, um die Armee und die zivile Sicherheit wetterfest zu machen. Doch die Frage ist nicht das Ob, sondern das Wie. Verteidigungsminister Martin Pfister will das Geld nicht über Einsparungen holen, sondern unter anderem über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. 0,8 Prozentpunkte mehr für alles, was die Schweizer täglich kaufen, und das für 10 Jahre. Kritiker warnen bereits vor einer schleichenden Entwicklung hin zu einer zweistelligen Mehrwertsteuer und fragen, gäbe es keine Alternativen und hat der Bund das Sparen verlernt? Wir fragen dasselbe, und zwar im Gespräch mit dem Journalisten und unserem Schweizer Konterfunk-Kollegen Philipp Gut. Hallo Philipp.
Hallo Stefan.
Philipp, Verteidigungsminister Martin Pfister hat im Gesamtbundesrat mit der Mehrwertsteuererhöhung einen Durchbruch erzielt, der seiner Vorgängerin Viola Amherd einst verwehrt blieb. Er ist erst 10 Monate im Amt und hat bereits eine Mehrheit für eine massive Aufrüstung gefunden. Du hast ihn ja in der Weltwoche porträtiert. Ist da jetzt dieser Löwe, als der er gefeiert wird, oder hat er einfach nur sozusagen Glück mit der verschlechterten Weltlage?
Ja, ich glaube nicht, dass er ein wahnsinnig kämpfender Löwe ist. Er war schon vorher in seinem Amt als Regierungsrat und Gesundheitsdirektor im Kanton Zug nicht als besonders starker, kantiger Politiker aufgefallen. Ganz im Gegenteil, er ist eher einer, der das Fähnchen nach dem Wind hängt, der seine Meinung auch ändern kann, der ein bisschen Flankenschutz auch braucht, sich vielleicht hinter anderen eher versteckt. Insofern kann man sagen, persönlich, biografisch ist das eine gewisse Überraschung, dass er sich da durchgesetzt hat. Ich würde aber den zweiten Teil deiner Frage bejahen und sagen, es sind eher eben die Zeitumstände. Es herrscht ja eine Art Hysterie in Europa. Alle wollen möglichst schnell massivst aufrüsten, plötzlich, nachdem sie das jahrzehntelang ja nicht gemacht haben, verpennt haben, das muss man so deutlich sagen. Und da profitiert er natürlich von dieser Kriegsangst, die jetzt überall herumgeistert und die offenbar auch den Bundesrat, also das Regierungsgremium in der Schweiz, erfasst hat.
Aber irgendetwas hat er offenbar zumindest aus seiner Sicht richtig gemacht, während seine Amtsvorgänger ihn noch mit einem Fonds und neuen Schulden am Widerstand der bürgerlichen Mehrheit scheiterte, setzt Pfister jetzt eben auf Mehreinnahmen. Ist das ein genialer Schachzug oder einfach der Weg des geringsten Widerstands?
Ich würde sagen, es ist schon ein Weg eines sehr geringen Widerstandes, weil es natürlich immer schwieriger ist für die Politiker, wenn man sagt, wir müssen irgendwo einsparen. Das müsste man meiner Ansicht nach natürlich tun. Die Schweiz gibt Rekordmengen an Geld aus für alles Mögliche, auch für absoluten Unsinn. Das Asylwesen ist ein riesiger Leerlauf. In Entwicklungshilfe werden Gelder in Milliardenhöhe verschwendet. Also es gäbe sicher genug Budgetposten, wo man einsparen könnte, aber das bräuchte natürlich auch Mut und Durchhaltevermögen, und da ist natürlich der politische Widerstand programmiert. Insofern kann man sagen, wer nicht eben den Rotstift ansetzt, der wählt schon einen einfachen Weg, und die Mehrwertsteuer ist einfach das, was relativ einfach umsetzbar ist. Das ist geradezu in Mode gekommen in der letzten Zeit. Es gab schon Erhöhungen. Es wird vielleicht auch eine Erhöhung geben im Zusammenhang mit der AHV, die erhöht worden ist, also der Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Auch da muss wohl die Mehrwertsteuer herhalten, und jetzt versucht man das auch bei der Rüstung so zu machen. Das ist ein Spiel, das natürlich gegen oben offen ist. Man kann alle möglichen neuen Projekte wieder dieser Mehrwertsteuer aufbürden. Also ich würde schon sagen, dass das eine schlechte Lösung ist, weil sie eben alle belastet, auch ärmere Haushalte natürlich in dem Sinn überproportional belastet, dass die einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Einem Milliardär ist das egal, vielleicht, wenn jetzt sein täglicher Konsum ein bisschen teurer wird. Aber für ärmere Leute und Familien geht das zum Teil auch ans Existenzielle.
Aber darüber hinaus, dass es natürlich eine technisch einfache Maßnahme ist, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, was macht dieses Vehikel so attraktiv? Ist das etwas, was die Leute dann mit der Zeit einfach auf dem Zahlungsbeleg gar nicht mehr merken und dann wieder vergessen, dass sie eigentlich ja mehr zahlen für dasselbe?
Ja, das würde ich schon auch sagen. Also irgendwie ist das dann eine gewisse Gewohnheit. Man zahlt es einfach drauf und man muss direkt auf der Rechnung schauen, aha, jetzt sind 0, irgendwas Prozent ein bisschen mehr. Das vergisst man schon mit der Zeit. Das würde ich schon auch so sehen. Und wie gesagt, ja, es ist etwas, das natürlich ständig immer wieder am Portemonnaie der Leute zwickt. Aber man vergisst das, man ist das dann gewöhnt. Es gibt schon Politiker in der Schweiz, die sagen, ja, die Schweiz habe ja sowieso tiefsten Mehrwertsteuer in Europa, also könnte man da locker was draufhauen. Auch das ist natürlich ein schlechtes Argument. Es ist eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Es kann nicht das Ziel sein, dass wir wie im EU-Umland zum Teil 20% Mehrwertsteuer oder mehr haben. Da bleibt einfach weniger für die Bürger übrig, für die Konsumenten. Das kann nicht das Vorbild sein, dass man sich da nach unten nivelliert vom Lebensstandard her, was dann da einem noch übrig bleibt.
Nun soll ja die geplante Mehrwertsteuererhöhung befristet sein, aber in der Finanzgeschichte der Schweiz haben befristete Abgaben irgendwie die Tendenz, dann ewig zu bleiben. Man denkt ja, die direkte Bundessteuer, die war vor Jahrzehnten auch mal angeblich vorübergehend, man hat sie bis heute. Aus deiner Sicht muss sich die Schweiz auf eine dauerhaft höhere Mehrwertsteuer einstellen, wenn das so durchkommt?
Ja, das ist zu befürchten, du hast das zu Recht angesprochen. Die direkte Bundessteuer, die wurde mal im Ersten Weltkrieg, lange ist sie, über 100 Jahre eingeführt als befristete Kriegssteuer, wurde dann immer wieder verlängert. Es ist eine Art Naturgesetz in der Schweizer Politik, wenn es heißt, irgendeine Abgabe sei befristet, eine Steuer, dass die dann quasi verewigt wird. Das wäre auch in diesem Fall zu befürchten, denn man muss schon sehen, die Schweizer Armee ist nicht mehr verteidigungsfähig, auch was jetzt mit dieser Steuer an Mehreinnahmen hereinkäme, das würde nicht reichen, um wirklich eine schlagkräftige Armee zu haben. Also könnte man sich auch vorstellen, dass das statt abgeschafft sogar noch erhöht würde. Also da wäre ich äußerst vorsichtig und ich würde den Versprechungen der Politiker da ganz und gar nicht trauen, dass das nur für 10 Jahre oder was es dann am Ende auch sein würde, ist.
Nur allein mit der Mehrwertsteuererhöhung lässt sich ja die Armee nicht aufpolieren. Es geht um 3 der 31 Milliarden Schweizer Franken, die da benötigt werden. Jetzt hat das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, gerade einen Subventionsbericht veröffentlicht und führt da aus, wohin überall Geld fließt. Das ist die Rede von Milliarden für zweifelhafte Beihilfen, wie es dort heißt, von der Käsevermarktung bis hin zu Friedensorganisationen im Kosovo. Da würde man ja denken, da ließe sich relativ schnell diese Summe von 3 Milliarden einsparen. Warum macht man das nicht?
Ja, das würde ich auch sagen. Also diese Subventionen, die sind enorm groß. Die erreichen fast 50 Milliarden Franken jedes Jahr. Und natürlich ist es eigentlich ein einfaches, dass man da Einsparungen macht. Ich habe einige Bereiche bereits angesprochen, Asyl, Entwicklungshilfe, aber auch der Sozialstaat, der ist ja geradezu explodiert. Man muss sich nur mal die Ausgabenentwicklung grafisch vor Augen führen. Vor 20, 30, 40, 50 Jahren, das ist nichts gewesen im Vergleich zu heute. Also das ist wirklich regelrecht explodiert. Der Staat wird immer fetter und fetter, wird größer und größer, wird teurer und teurer. Ein Problem ist auch, dass die Beamtenschaft ständig wächst und die haben im Vergleich, das hat auch das IWP-Institut in Luzern herausgefunden, die haben im Vergleich zur Privatwirtschaft im Durchschnitt auf allen Staatsebenen, also Gemeinde, Kanton und Bund, rund 12% höhere Löhne. Also die Privatwirtschaft ist da gar nicht mehr konkurrenzfähig. Der Staat saugt eigentlich gute Arbeitskräfte ab und das ist ein völliges Missverhältnis. Also der Staat wächst viel schneller auch als die Wirtschaft. Da müsste man unbedingt Gegensteuer geben, weniger ausgeben und sicher nicht die Konsumenten und Bürger noch mehr belasten.
Als Alternativmaßnahme ins Feld geführt werden auch beispielsweise Privatisierungen. Der Bundesanteil an der Swisscom, der hat einen Marktwert von rund 13 Milliarden Franken. Ist das gar kein Thema oder politisch nicht zu machen, dass man totes Staatskapital in einen solchen Telekom-Riesen jetzt einfach mal verflüssigt, statt eben die Kaufkraft der Leute zu schwächen?
Ja, das sind innovative Ideen, die man durchaus prüfen könnte. Auch da wird natürlich Geld hereinkommen wieder, ohne dass es den Einzelnen jetzt irgendwie bei der Mehrwertsteuer ständig belastet. Ich würde aber immer noch sagen, das Beste ist zu sparen. Der Staat gibt einfach viel zu viel Geld aus. Das muss die Politik einfach lernen. Der Staat ist da völlig unverantwortlich unterwegs, auch im Vergleich zu Privaten. Das können wir uns Private, du und ich, wir können uns da nicht leisten, uns ständig zu verschulden, immer mehr auszugeben, als da hereinkommt. Also das kann es ja auf Dauer sicher nicht sein. Die Schweiz steht da natürlich international immer noch gut da. Andere Staaten haben da ein viel schlechteres Verhältnis vom Bruttoinlandprodukt und Staatsausgaben als die Schweiz. Aber es ist keine gute Entwicklung. Wir sind da auf einem Weg zu einem fetteren Staat und wir müssen zurückkehren zu einem schlanken Staat.
Das letzte Wort hat das Volk natürlich. Wir sprechen ja hier über die Schweiz. Und interessanterweise kommt Kritik an dieser Mehrwertsteuererhöhung von links. Begründung, das belastet gerade ärmere Haushalte, aber auch von rechts, beispielsweise die SVP, die grundsätzlich gegen solche Erhöhungen ist. dann müsste man ja zum Schluss kommen, das hat keine Chance, wenn links und rechts sich da zu einer Allianz zusammenfindet.
Ja, es stimmt, dass die Parteien sich kritisch geäußert haben zu dieser Idee einer Mehrwertsteuererhöhung für die Verteidigungsausgaben. Die einzige Partei, die es gut findet, ist die Partei von Bundesrat und Verteidigungsminister Martin Pfister selbst, die Mitte-Partei, wie sie heißt. Die anderen sind da kritisch und ich finde zu Recht kritisch. Es kann nicht sein, dass man da auf dem Buckel der Konsumenten ständig irgendwelche Staatsausgaben finanziert. Man muss auch sagen, der Staat muss in einer solchen Situation aus meiner Sicht ganz klar Prioritäten setzen. Die Sicherheit der Bürger ist das Wichtigste eigentlich, das ein Staat überhaupt zu bieten hat. Man denke da an den sogenannten liberalen Nachtwächterstaat im 19. Jahrhundert. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee, dass wir uns nicht mehr gegenseitig mit Faustrecht die Köpfe einschlagen. Der Staat hat ein Gewaltmonopol. Deshalb soll er aber auch unsere Sicherheit garantieren. Das ist die primäre Staatsaufgabe und da gibt es tausende andere Bereiche. Du hast es angesprochen, auch diese absurd hohen Subventionen für alles Mögliche und Unmögliche. Da gibt es tausende andere Bereiche, wo man eben einsparen könnte und das Geld in Rüstungsprojekte investieren könnte.
Dazu kommt, dass Bundesrat Martin Pfister selbst eingeräumt hat, dass die Hilfe, die Aufblähung gewissermaßen der Armee eigentlich zu spät kommt, weil die Rüstungsmärkte leergefegt sind. Riskiert die Schweiz hier letztlich ein Milliardenprojekt, das am Ende weder finanziell tragbar noch militärisch rechtzeitig wirksam ist?
Ja, das ist eine sehr treffende Bemerkung. Also es ist schon so, diese Aufrüstungshysterie, die in Europa entstanden ist, die hat dazu geführt, dass die Rüstungsfirmen überlastet sind, die Auftragsbücher sind auf Jahre hinaus voll. Es ist tatsächlich so, dass die Schweiz da zu spät dran ist. Bundesrat Pfister hat das selbst gesagt. Er hat gesagt, wörtlich tief in den 30er Jahren, also 20, 30 Jahre tief drin, vielleicht zweite Hälfte erst, wäre man dann so weit, dass man diese Dinge gekauft hätte, die man unbedingt kaufen müsste. Also man ist einfach zu spät dran und das sind die Konsequenzen der verlotterten Sicherheitspolitik der letzten Jahrzehnte, dieser Friedensdividende, von der wir alle in Europa gelebt haben. Und interessanterweise sind also heute genau dieselben Kreise zum Teil, die immer gesagt haben, dass der ewige Friede sei ausgebrochen, wir seien nur noch von Freunden umzingelt. Die Schweiz könne eigentlich auf die Armee verzichten. Die sozialdemokratische Partei, die SP Schweiz, hat das immer noch im Parteiprogramm. Da sind aber jetzt plötzlich die SP-Genossen da im Parlament zu Falken geworden. Die sagen, man müsse da im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sofort massivst aufrüsten. Die Schweiz soll auch sich der NATO annähern oder den EU-Militärstrukturen. Also hier ist sehr spät ein radikaler Wandel eingetreten. Klüger wäre es gewesen, immer dafür zu sorgen, dass die Bürger dieses Landes in Sicherheit sind und jetzt nicht dieser Hysterie zu verfallen, weil es da in Osteuropa einen neuen Krieg gibt.
Die Schweizer sollen eine höhere Mehrwertsteuer für die Aufrüstung der Armee bezahlen. Im Gespräch war mein Konterfunk-Kollege Philipp Gut. Besten Dank, Philipp.
Ich danke dir, Stefan.
Das war Konterfunk aktuell vom Mittwoch, dem 4. Februar. Was es heute bei uns unter anderem ebenfalls zu hören gibt, das Dreiländereck mit Gesprächsgästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Thema diesmal das islamische Kopftuch, das wie kaum ein anderes Symbol im Zentrum gesellschaftlicher Konflikte steht. Das Dreiländereck hören Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann mit meiner Kollegin Romy Arndt. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.